Ich habe hier etwas mitgebracht, das ist, oder eigentlich muss man sagen, das war mal ein Radiowecker. Der empfängt nur UKW, das heißt, da kommt aus dem Lautsprecher kommt nichts Vernünftiges mehr heraus. Ich habe mir den vor vielen Jahren einmal gekauft, weil ich dachte, ich möchte nicht morgens früh mit irgendeinem brutalen Geräusch aus dem Schlaf gerissen werden, warum nicht irgendwie mit schöner Musik. Muss aber ehrlicherweise sagen, ich habe das nicht wirklich oft benutzt. Der steht nach wie vor bei mir auf dem Nachttisch, eigentlich nur aus einem einzigen Grund. Er hat wunderschöne große grüne Ziffern, das kann ich jetzt leider nicht demonstrieren, weil es kein Batteriegerät ist. Das heißt, wenn ich nachts wach werde, kann ich die Zeit ablesen, ohne dass ich zuerst meine Brille suchen muss. Aber vor 2-3 Wochen habe ich etwas Interessantes gemerkt. Zuerst habe ich gemerkt, oh, der geht vor ungefähr 10 Minuten. Da dachte ich, das ist kein Problem, 10 Minuten kann ich zurückrechnen. Vor ungefähr 2 Wochen habe ich gemerkt, Moment, der geht mittlerweile eine halbe Stunde vor. Und vor gut einer Woche war es fast eine Stunde. Das heißt, wenn er nur noch die einzige Funktion hat, mir die Zeit anzuzeigen, aber das nicht mehr auf eine zuverlässige Art und Weise macht, dachte ich, jetzt gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Ich mache einen Neustart, ich ziehe ihm buchstäblich den Stecker und schaue mal, ob er danach wieder Vernunft annimmt. Oder ich muss das Gerät entsorgen. Ich kann sagen, jetzt nachdem ich einen Neustart gemacht habe, wie man im Computerzeitalter sagt, jetzt zeigt er die Zeit wieder richtig an. Aber ehrlich gesagt, etwas Misstrauen ist schon geblieben. Wann fängt er wieder an, nach seinem eigenen Gusto die Zeit anzuzeigen? Wir haben im Abendland gelernt, mit Uhren zu leben. Früher hatten die Menschen Zeit, heute haben sie Uhren. Das heißt, ganz aktuell, wie spät ist das jetzt? Und dann je nachdem auch die Frage, wie lange dauert der Gottesdienst noch? Aber vielleicht gibt es auch Leute, die sich auf einer grundsätzlicheren Ebene die Frage stellen, wie spät ist es? Wie spät ist es im Blick auf meine Lebenszeit? Also wie alt ich bin, das weiß ich. Aber im Blick auf die Zeit, die noch vor mir liegt, was zeigt die Uhr meiner Lebenszeit an? Wie viel Zeit gibt mir Gott noch? Oder man kann sich diese Frage auch stellen im Blick auf die Weltzeit. Und Christen, die die Bibel kennen, die wissen, da ist auch die Rede von einem Ende der Zeit, von der Endzeit. Wie spät ist es auf der Weltuhr? Ist es 6 Uhr am Abend? Ist es 9 Uhr? Ist es 11 Uhr? 11:30? 11:45? Oder sogar schon 11:55? Die Zeiten, in denen wir leben, sind doch in den letzten Jahren spürbar unruhiger geworden. Da war eine globale Pandemie, die die Welt in einen Zustand versetzt hat. Das konnten wir uns vorher eigentlich wahrscheinlich nicht vorstellen. Und als das vorbei war und wir dachten, jetzt kehrt wieder Ruhe ein, dann begann ein Krieg in der Ukraine, der bis heute nicht aufgehört hat und wo wir nicht wissen, wo führt das noch hin. Und dann begann vor 2 Jahren ein Krieg im Nahen Osten. Es gibt jetzt Hoffnung, dass das zu Ende geht, aber das werden wir noch abwarten müssen. Jetzt kann man sagen, gut, das ist zum Glück alles weit weg, aber eben so weit weg ist es dann doch wieder nicht. Gestern Abend eine Demonstration hier in der Innenstadt, ich war nicht dabei, aber meine Frau und ich, wir waren auf dem Rückweg vom Oberland nach einer wunderschönen Wanderung und dann hieß es im Zug, also wer den Bahnhof verlassen will, in die Stadt hinein, soll nicht durch die Bahnhofhalle hinausgehen, sondern über die Welle. Und plötzlich merken wir, die Unruhe ist hier, relativ nah bei uns angekommen. Und da kann man sich schon fragen, gute Güte, wie spät ist es auf der Weltzeitenuhr? Dazu lese ich einen Abschnitt aus Markus Kapitel 13. Das ist das Ende der sogenannten Endzeitrede gemäß Markus Evangelium. Da sagt Jesus, nehmt euch den Feigenbaum zum Beispiel, wenn der Saft schon in die Zweige treibt und Blätter hervorbringt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe herbeigekommen ist. Das gilt auch für euch. Wenn ihr merkt, dass all diese Dinge geschehen, dann könnt ihr erkennen, dass es nahe herbeigekommen ist und direkt vor der Tür steht. Ganz deutlich sage ich euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das nicht alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden zu ihrem Ende kommen, aber meine Worte werden niemals ungültig werden. Niemand weiß Genaues über diesen kommenden Tag oder die genaue Stunde, weder die Engel in der Himmelswelt noch der Sohn, sondern nur der Vater. Schaut genau hin, seid aufmerksam, denn ihr wisst ja nicht, wann der Zeitpunkt da ist. Das ist wie bei einem Mann, der ins Ausland verreiste und seinen ganzen Haushalt seinen Dienern überließ. Jedem Einzelnen von ihnen gab er die Vollmacht für seine besondere Aufgabe. Und dem Türhüter gab er den Befehl, gut aufzupassen. Also lebt aufmerksam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausbesitzer kommen wird. Ob am Abend und in der Mitte der Nacht oder dann, wenn der Hahn kräht oder ganz früh am Morgen. So wird er euch nicht im Schlaf überraschen, wenn er plötzlich wiederkommt. Das sage ich euch, das, was ich euch hier und jetzt sage, sage ich allen. Lebt aufmerksam. Das ist ein spannendes Kapitel. Es beginnt damit, dass Jesus und seine Jünger, dass sie sich den Tempel in Jerusalem anschauen, den wunderbaren, prächtigen Tempel. Und die Jünger sagen, schau dir das mal an. Was für ein fantastisches Gebäude, was für wunderbare Steine. Herodes der Große hatte einige Jahrzehnte vorher mit großem Aufwand den Tempel in diesen prächtigen Zustand gebracht. Er zählte damals zu den Weltwundern. Und dann sagt Jesus, Leute, lasst euch von dieser äußeren Pracht und Schönheit nicht blenden. Von diesem für euch so beeindruckenden Tempel wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Die Jünger waren erschüttert über diese Aussage, aber Jesus machte damit klar, okay, das ist äußerlich ein wunderbares und schönes Gebäude, aber das, was im Tempel drin abläuft, das hat sich zu einem erheblichen Teil von dem entfernt, wie Gott sich das gedacht hatte. Und er sagt damit, der Tempel ist reif zum Gericht. Und die Zerstörung des Tempels, die kam im Jahre 70 nach Christus. Die Römer haben sich große Mühe gegeben, diesen Tempel zu zerstören, nur noch das übrig zu lassen, was wir heute die Klagemauer nennen. Man hatte damals keinen Sprengstoff, das war nicht eine Arbeit von wenigen Tagen oder so. Die haben wahrscheinlich wochenlang mit Manneskraft und mit Pferdekraft daran gearbeitet, hier wirklich keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Und in diesem Kapitel, Markus 13, da fließen zwei verschiedene, wie soll man sagen, Bereiche ineinander. Zum einen sind es die Aussagen, die sich auf die Zerstörung des Tempels beziehen und das, was vorher passieren wird. Aber dann gibt es Aussagen, wo klar ist, das geht darüber hinaus. Das bezieht sich auf das Ende der Welt. Und das trennt Jesus nicht so schön, wie wir das vielleicht gerne hätten, aber wenn man sich die Mühe macht, das aufmerksam zu lesen und vielleicht noch einen guten Kommentar zu Rate zieht, dann kann man es doch einigermaßen auseinanderhalten. Jesus sagt hier, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles passiert, und das beziehe ich auf die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Aber andere Aussagen, die Jesus macht, gehen in eine andere Richtung. Und nicht nur die Jünger damals, sondern auch wahrscheinlich manch einer von uns heute möchte wissen, ja, wann passiert es? Wie viel Uhr ist es? 9, 11, 11:30, 12, 11:55. Wann passiert das? Oder gibt es so etwas wie Zeichen oder gibt es so etwas wie einen Fahrplan, woran ich erkennen kann, aha, jetzt sind wir hier. Wenn ich die SBB-App nehme und dem Programm sage, ich möchte nach St. Gallen fahren, dann sehe ich nicht nur, wann der Zug in St. Gallen ist, sondern auch alle Stationen. Und bei der SBB ist es glücklicherweise so, dass man sich weitgehend darauf verlassen kann. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, um 11:02 Uhr Richtung Romanshorn zu fahren. Der Zug ist um 11:58 Uhr in Zürich, um 12:03 Uhr geht es weiter auf Gleis 33 und um 13:02 Uhr ist er in St. Gallen. Und ich sehe dann auch, wann er am Zürich Flughafen, Winterthur und so weiter ist. Jesus sagt ja klar, Ihr werdet den Zeitpunkt der Wiederkunft, wenn ich wiederkomme, den Zeitpunkt, wo Himmel und Erde vergehen werden, ihr werdet es nicht wissen. Er sagt auch, ich selber weiß es nicht, die Engel wissen es nicht. Nur der Vater im Himmel. Es gibt nicht diesen fixen Zeitpunkt, den man irgendwie errechnen könnte oder durch genaues Bibelstudium oder mit irgendwelchen speziellen Berechnungsmethoden oder prophetischen Eindrücken bestimmen könnte. Bei den Juden, wahrscheinlich insbesondere in der jüdischen Apokalyptik, da gab es aber auch diese Gedanken über das Ende der Welt und bezüglich eines Fahrplans. Und die Juden waren überzeugt, es gibt diesen Fahrplan und Gott hält sich genau an diesen Fahrplan. Aber das können wir im Neuen Testament so nicht erkennen. Es gibt in Kapitel 13, in Versen, die ich nicht gelesen habe und an anderen Stellen, gibt es Aussagen, die darauf hindeuten, Fristen können gestreckt werden oder auch verkürzt werden. Etwas salopp formuliert, Gott zeigt hier Flexibilität. Und doch ist die Gefahr groß und immer wieder erliegen Christen, auch Christen dieser Gefahr, sie möchten Zeiten bestimmen. Wann kommt Jesus wieder? Und zuletzt gab es eine Gruppe, die einen Mann, der einen prophetischen Eindruck hatte und der das weltweit verbreitet hat. Das haben vielleicht viele von euch gar nicht mitbekommen. Das ist wahrscheinlich nur in bestimmte Kreise der christlichen Gemeinde hineingedrungen. Die Überzeugung, am jüdischen Neujahrsfest 2025, am Rosh Hashanah, Ende September, findet die Entrückung statt. Mich hat jemand aus einer anderen Gemeinde darauf hingewiesen. In den christlichen Publikationen und Nachrichtenmagazinen, die ich lese, kam davon nichts vor. Aber es gab x YouTube-Filme, am jüdischen Neujahrsfest 2025 findet die Entrückung statt. Das Neujahrsfest ist vorbei und nach meiner Erkenntnis hat die Entrückung nicht stattgefunden. Aber Jesus hat gesagt hier, Leute, ihr werdet es nicht wissen. Ihr werdet es nicht wissen. Hört auf mit dem. Lasst euch nicht verführen. Und das ist interessant in diesem Kapitel. Man muss sich schon ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, aber was relativ schnell auffällt, ist, dass wir eine ganze Reihe von Verben in Befehlsform haben, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, eine ganze Reihe. Passt auf, lasst euch nicht verführen, geratet nicht in Panik, seid wachsam, macht euch nicht schon im Voraus Sorgen, betet, glaubt nicht dem Falschen, schaut genau hin, lernt, erkennt, seid wachsam und schlaft nicht. Also das ist eine hohe Intensität von Aufforderungen, von Anweisungen Jesu. Und das zeigt doch die Brisanz seiner Aussagen. Und wir sollten da nicht einfach so salopp drüber hinweggehen. Die Frage ist vordergründig, wie spät ist es auf der Weltzeitenuhr? Und wenn das stimmt, was ich sage, dass es keinen fixen Fahrplan gibt, bleibt doch die Frage, ja, wie muss ich das, was jetzt gerade in der großen, weiten Welt oder in der Schweiz, in der Gesellschaft, in der Politik oder in meinem kleinen Leben abläuft, wie muss ich das verstehen, wie muss ich das einordnen, wie komme ich zu guten Entscheidungen, woran merke ich, was jetzt dran ist? Und Jesus sagt unter anderem hier, lernt von dem Feigenbaum, lernt etwas. Er sagt, wenn der Feigenbaum Blätter treibt, dann wisst ihr haargenau, jetzt kommt der Sommer. Also es geht darum, Zeichen zu deuten, was passiert, um nachher sich herauszufinden, was bedeutet das? Beim Feigenbaum ist die Sache relativ klar, aber was heißt das für unser persönliches Leben? Einmal um so gut es geht zu verstehen, was passiert in meinem persönlichen Leben, was passiert in der Gesellschaft, in der wir leben oder in der großen, weiten Welt. Lernet, das ist jetzt nicht in dem Sinne gemeint, im schulischen Sinne, Wissen zu vermitteln, was man vorher noch nicht hatte, aha, es mit dem Verstand aufzunehmen, sagen, ich habe es verstanden. Sondern lernen, das geht tiefer. Es heißt etwas erkennen. Und ich möchte dir eine spannende Frage stellen, speziell wenn du Christ bist schon länger. Wann ist dir das letzte Mal passiert, dass du sagst, dass dir bewusst geworden ist, jetzt hatte ich jahrelang diese feste Überzeugung als Christ. Aber jetzt habe ich gemerkt, wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Ich glaube, Gott hat mir jetzt etwas anderes gezeigt. Wann ist dir das zum letzten Mal passiert? Das ist eine nicht immer ganz einfache Erfahrung. Und das Normalmenschliche ist, dass wir das lernen, was zu dem passt, was wir schon wissen. Und das andere, was nicht dazu passt, lehnen wir lieber ab. Aber zum Lernen in der Nachfolge Jesu gehört auch, dass man Dinge aufnimmt, die vielleicht uns eines Irrtums überführen. Aber manchmal passieren auch im Alltag bestimmte Dinge, je nachdem wahrscheinlich insbesondere unangenehme Dinge, durch die Gott uns etwas sagen will. Ich hatte kürzlich zwei Erfahrungen in einer Woche, einerseits ganz alltägliche und doch nicht ganz alltäglich. Und ich habe in meinem Leben wie erkannt, wenn mir zweimal etwas Ungewöhnliches passiert, und was auch meine Gottesbeziehung betrifft, wenn das zweimal passiert, dann schaffe ich es nicht zu sagen, das war Zufall. Sondern dann frage ich mich, Gott, was willst du mir damit sagen? Zweimal plus minus die gleiche Situation, ein Problem in der Kategorie, nein, muss jetzt das auch noch sein. Was ich aber dann zweimal auf wunderbare Weise aufgelöst hat. Und als das zum zweiten Mal passiert ist, da kam mir ganz spontan der Gedanke, Gott ist da. Das war jetzt nicht irgendwie rein ein verstandesmäßiger Gedanke. Die Jüngeren unter uns würden sagen, dass ich fahre. Das hat tiefere Schichten meiner Person berührt. Gott ist da. Das habe ich in diesem Moment gelernt. Gott ist da, Gott ist mit dir, Gott ist für dich da. Heißt aber leider nicht, es kommt alles gut. Eine kurze Lektüre von Markus 13 zeigt uns, Leute, es wird euch nicht der rote Teppich ausgerollt. Und nach meinem Verständnis ist das, was Gott in der letzten Zeit vorhat, auch nicht so geplant, dass bevor es hier auf der Erde richtig schwierig wird, dass Gott uns dann sowieso wegnimmt. Kann ich so nicht erkennen. Ist ein sehr menschlicher Wunsch, kann ich so aus der Bibel nicht erkennen. Aber eins ist wichtig, Gott ist da. Gott ist für dich da. Und das heißt auch, wenn Schwieriges in deinem Leben passiert, sei es in deinem rein persönlichen Leben, etwas gesundheitlicher Art, Beziehungen innerhalb der Familie oder der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft, wenn irgendwelche wirklich schwierigen, schmerzvollen Dinge passieren, unverständlich, leidvoll. Dann gewinnt dieses Leid eine völlig andere Qualität, wenn du es aus Gottes Hand annehmen kannst. Vorausgesetzt, man kann es nicht einfach so ändern. Das Leid, das Schmerzvolle, das Unverständliche, das Schwierige, gewinnt eine andere Qualität, wenn du es aus Gottes Hand annehmen kannst. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn es dir gelingt, und das ist eine Herausforderung, das Schwierige, das Schmerzvolle, das Unverständliche aus Gottes Hand anzunehmen, dann kannst du Gott darin sogar begegnen. Vielleicht auf eine ganz andere und neue Weise. Gott ist da. Auch in den schwierigsten Momenten, in den schmerzvollsten, wo man fast nichts mehr versteht. Gott ist da, Gott ist mit dir. Immanuel ist hebräisch und heißt Gott mit uns. Und das ist einer der Namen, die Jesus trägt. Und er ist die Verkörperung davon. Gott mit uns. Er repräsentiert das in seiner Person, in dem, was er sagt und was er tut. Gott ist mit uns. Und das ist das Angebot an jeden Einzelnen von uns heute Morgen, eigentlich an jeden Menschen dieser Welt, hier im Lorraine-Quartier in Bern. Das gilt sogar für die, die gestern Abend Randale gemacht haben und einfach nur ihren Wutausdruck verliehen haben. Gott will mit dir sein. Willst du auch mit ihm sein? Es gibt einen einzigen Moment, wo Jesus seine Jünger um einen Gefallen gebeten hat. Wo Jesus seine Jünger gebeten hat, hey Leute, mir geht's gerade nicht gut. Würdet ihr jetzt für mich da sein? Würdet ihr mich unterstützen? Seid so gut, bleibt wach, betet für mich. Das lesen wir in der Geschichte von Gethsemane. Das ist wohl das einzige Mal, wo Jesus seine Jünger darum gebeten hat, bitte unterstützt mich jetzt. Und sie hatten das Passafest hinter sich, sie hatten gut gegessen, sie hatten Wein getrunken, es war spät, sie waren müde, sie alle ipfuset. Sie haben Jesus allein gelassen. Und dann wurde er verhaftet, er wurde verurteilt, ans Kreuz genagelt. Und in diesem stundenlangen Todeskampf zitierte aus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht einfach nur ein Zitat. Das hat er genau in dem Moment erlebt. Im schwierigsten Moment seines Lebens verlässt ihn sein Vater im Himmel und lässt ihn Mutter und Vater Seelen allein. Damit keiner von uns das erleben muss. Von Gott verlassen zu sein, im schlimmsten Moment, ich glaube, man kann sagen, das ist die Hölle. Und Gott will nicht, dass da irgendein Mensch hinkommt. Jesus hat diese Gottverlassenheit für uns ertragen, damit keiner von uns das erleben und erleiden muss. Wie gesagt, Gott erspart uns nicht alle Schwierigkeiten. Aber er möchte in den schwierigen Situationen und ausgerechnet da mit uns und für uns da sein. Dafür ist Jesus gestorben, um zu zeigen, wie viel es Gott wert ist, dass wir mit ihm zusammen sein können. Wie viel für ihn Vergebung und Versöhnung wert ist. Dinge, die wir verursacht haben, zerbrochen haben. Er möchte es wieder heil machen. Und so viel ist es ihm wert. Das ist gewaltig, das übersteigt unseren Verstand, unser Herz, aber es ist real. Und auf diesem Hintergrund, wie können wir in schwierigen Zeiten, sei es, dass du persönlich in einer schwierigen Zeit bist, gesundheitliche Herausforderungen, Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme, Probleme am Arbeitsplatz, Probleme in unserer Gesellschaft, die Unruhe, ich könnte noch lange darüber reden, woran man die zunehmende Unruhe in der Gesellschaft merkt. Vielleicht ist es auch etwas, was dich bewegt im Blick auf unsere Welt. Wie geht das noch weiter? Die Unruhe in der Welt hat auch zugenommen und an verschiedenen Schalthebeln der Macht sitzen vor allem Männer, die immer wieder für Überraschungen sorgen, nicht nur in der östlichen Welt, auch westlich des Atlantiks. Wo führt das noch hin? Und da ist es wichtig, in schwierigen Zeiten, so gut es geht, ein gutes Urteilsvermögen zu haben. Wie kann ich einigermaßen verstehen, was da passiert? Was heißt das für mich und mein Leben? Und wie soll ich mich jetzt verhalten und reagieren? Und es hat mal jemand gesagt, im Blick auf Urteilsvermögen müssen wir lernen, drei Stimmen voneinander zu unterscheiden. Die Stimme des guten Geistes, von der Stimme des bösen Geistes, von der eigenen Stimme. Die Stimme des guten Geistes, das ist die Stimme des Heiligen Geistes, der uns manchmal auf irgendeine Weise einen Gedanken schenkt, einen intuitiven Eindruck oder was auch immer, einen bildhaften Eindruck. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Dann gibt es die Stimme des bösen Geistes. Und da würde ich schon sagen, das ist die Stimme, wo ich eigentlich oder in vielen Fällen weiß, wenn ich auf diese Stimme höre, das tut mir nicht gut. Das führt mich auf den falschen Weg. Das führt mich auch weg von Gott. Das ist ganz einfach ausgedrückt Sünde. Das bringt mich weg von Gott. Die Stimme des bösen Geistes kann man in vielen Fällen relativ gut erklären. Das Problem ist, sie ist so verlockend. Und da ist dann noch meine eigene Stimme. Das hat mit dir und mit mir als Individuum zu tun. Stimmen, Eindrücke, Gedanken, Überzeugungen, die aus meinem Denken kommen oder aus dem, was man landläufig den gesunden Menschenverstand nennt und häufig assoziiert man damit ja das Denken, der Verstand ist doch eigentlich plus minus perfekt oder der gesunde Menschenverstand, also wer ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, für den ist doch klar. Wobei, vielleicht kann mir jemand von euch helfen, wie genau muss man diesen gesunden Menschenverstand definieren? Ist es jetzt einfach das, was du meinst, was du darunter verstehst oder was ist das? Die Stimme, meine Stimme hat zu tun mit meinen Stimmungen, in der ich mich gerade befinde, hat zu tun mit meinen Gefühlen, mit meinen Prägungen. Wie bist du aufgewachsen zu Hause? Was haben deine Eltern dir da mitgegeben? Schaff etwas. Nochmal, wenn du etwas schaffst. Oder eine Frau hat mir vor vielen Jahren einmal mit hörbarem, soll man das sagen? Ja, man kann schon sagen, mit hörbarem Stolz gesagt über ihre Söhne, es haben immer alle ein Haus. Aha, das ist wichtig. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber es ist interessant, so etwas zu erkennen. Prägungen, Einstellungen, aber auch Verletzungen, die du erfahren hast. Ich weiß von einer Person, die sagt, ich gehe in keinen Hauskreis mehr, ich bin vor Jahren einmal schwer, schwer enttäuscht worden. Da gehe ich nicht mehr hin. Verletzungen, ungestillte Bedürfnisse, Vorlieben und Neigungen, das sind alles Dinge, die beeinflussen unsere eigene Stimme. Und das große Problem, die große Herausforderung ist wahrscheinlich, die eigene Stimme von der Stimme des Geistes Gottes zu unterscheiden. Ist gar nicht immer so leicht, aber das kann man lernen. Und ich möchte sogar sagen, das muss man lernen. Das ist ein Übungsweg, ein Lernweg, um in schwierigen Situationen ein gutes Urteilsvermögen zu haben. Wie muss ich das verstehen? Wie muss ich das einordnen? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Man kann sagen, ja, Urteilsvermögen, das ist vor allem wichtig für solche, die Führungsverantwortung haben. In einer Organisation, in einem Unternehmen, in einer Gemeinde, in einer christlichen Organisation. Das ist richtig. Aber in einer gewissen Weise braucht das jeder Mensch und auch jeder Christ. Urteilsvermögen, ein gesundes Urteilsvermögen, dass ich mir nicht von irgendjemandem etwas vormachen lasse. Bezogen auf ganz unterschiedliche Dinge, auf die große Weltsituation, aber auch auf konkrete und manchmal wichtige Entscheidungen des eigenen Lebens. Und das kann man herunterbrechen bis auf ganz simple Alltagsentscheidungen. Wie muss ich diese Situation einschätzen? Wie reagiere ich jetzt am besten? Ich wurde heute Morgen ein klein bisschen herausgefordert. Ich warte also da vor dem Bahnhof auf den Bus. Dann kommt einer auf mich zu, spricht mich freundlich und vertraut an, dass ich einen Moment lang dachte, der gehört zu eurer Gemeinde. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, nein, der gehört nicht hierher zu euch. Und er hat mir ein paar wilde Dinge erzählt, die ich hier nicht wiederholen möchte. Und legt seinen Arm um meine Schulter und spricht sehr freundlich mit mir. Der wollte kein Geld. Und ich habe dann gerochen, also das Letzte, was du getrunken hast, das war nicht Kaffee, das war eher ein alkoholisches Getränk. Und es ist immer interessant, wenn so etwas passiert, sich selber zu beobachten, was läuft da gerade in mir ab? Was für Gefühle, Empfindungen, wie werde ich den Kerl wieder los? Oder Jesus, was ist jetzt dran? Ich kann dem in dem Moment nicht gut das Evangelium erklären. Das wäre wahrscheinlich der falsche Moment gewesen. Jesus, was ist jetzt dran? Und so gibt es x Situationen im Leben, Urteilsvermögen. Gerade auch in schwierigen Situationen. Was ist jetzt dran? Wie darf ich das verstehen? Wie muss ich das einordnen? Die Stimme des guten Geistes, die Stimme des bösen Geistes und meine eigene Stimme. Und wie entscheide ich mich jetzt? Wir leben in unruhigen Zeiten. Das ist jetzt einfach so. Und das fordert uns heraus. Die einen sagen, ich lese gar keine Zeitung mehr, ich gucke auch keine Nachrichten mehr, ich will das alles nicht mehr. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist etwas abgemildert, ich dosiere das. Ich muss ehrlich sagen, ich will auch nicht mehr alles genau wissen, was der Mann im Weißen Haus alles wieder beschlossen und entschieden und gesagt hat. Das muss ich nicht wissen. Ich kann darauf keinen Einfluss nehmen und das ist heute so und morgen so. Aber ich weiß, für viele, auch die in Schweizer Unternehmen sind, die abhängig sind vom Export, die können das so nicht machen, weil sie sagen, ja, wenn der jetzt einfach die Zölle in die Höhe hebt, was machen wir jetzt mit dem? Unruhige Zeiten. Und das fordert uns heraus, auch unsere Beziehung zu Gott, unsere Verwurzelung in Christus. Wir brauchen eine tiefe Verwurzelung in Christus Jesus, unserem Herrn, im Wissen darum, dass dann nicht alle Probleme gelöst sind. im Wissen darum, dass dann noch jede Menge Herausforderungen bleiben und vieles im Leben unverständlich ist. Aber es gibt mir eine innere Ruhe und eine innere Stärke, auch Geduld, um Dinge auszuhalten, zu ertragen und dann auch, um Menschen in Liebe zu begegnen. Auch solchen Fremden, die plötzlich den Arm um einen legen und komische Dinge erzählen, sogar denen von der Reithalle und sonst Menschen, die dir auf die Nerven gehen, wo du denkst, nein, bist so gut, wie kann man nur. Es geht nicht nur darum, dass wir das Schwierige ausblenden oder dass wir immer nur, wie soll man sagen, auf oberflächlichen Trost aus sind. Ja, das brauchen wir und dafür gibt es die Gemeinde, dafür gibt es die Kleingruppen, Menschen, die einem vertraut sind, wo wir uns unterstützen können. Aber wir müssen auch versuchen einzuschätzen, in was für einer Zeit leben wir und was will uns Gott damit sagen und was ist jetzt gerade dran. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich zunehmend von Gott wegbewegt. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, am letzten, glaube Donnerstag, war eine Sendung im Schweizer Fernsehen, SRF 2, über Heiler in der Westschweiz. Da ging es nicht um Gott, da gab es schon einen, der hat gebetet, aber es ging dort eher um Energien, um irgendwelche Energien anzuzapfen. Menschen, denen die Schulmedizin nicht helfen kann, gehen dann zu einem Heiler, zu einem Wahrsager oder was auch immer. Es kamen auch zwei Ärzte zu Wort und es entsteht eine zunehmende Offenheit diesen Dingen gegenüber. Es hat, soweit ich erkennen kann, einfach mit dem lebendigen Gott, den wir aus der Bibel kennen, nichts zu tun. Aber das spricht viele Menschen in der Gesellschaft an, gerade Menschen mit Schmerzen, mit unheilbaren Krankheiten etc. Das war ein aus meiner Sicht unkritischer Bericht über diese ganze Szene. Und dann kam mir die Frage, und wo ist das Evangelium in dem Ganzen? Wir müssen nur ehrlicherweise sagen, die allermeisten Menschen in der Gesellschaft nehmen uns als Christen eigentlich nicht mehr wahr. Das ist erschütternd und das macht es schwierig für uns. Das macht es aber auch je nachdem schwierig für solche Menschen, den Weg zum Beispiel hier in die Gemeinde zu finden, weil der Weg so weit geworden ist. Gott mutet uns etwas zu. Oder anders formuliert, er traut uns auch etwas zu. Gott ist da. Egal wie es dir gerade geht, egal was morgen auf dich wartet, Gott ist da. Stellen wir uns den Herausforderungen, in denen wir leben, im Namen Jesu, auch wenn viele offene Fragen da sind. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, lassen wir uns nicht verführen von irgendwelchen Stimmen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder das kurz bedenken kann. Was heißt das für mich in der Situation, in der ich gerade bin? Was will Gott mir sagen? Was darf ich erkennen, da wo ich gerade bin und stehe? Sind wir einen Moment still. Allmächtiger, dreieiniger Gott, unser Vater im Himmel, du Schöpfer Himmels und der Erde. Du hast uns einen wunderbaren Planeten anvertraut. Du hast jedem von uns das Leben geschenkt und so viel Gutes in unser Leben hineingelegt. Danke, dass wir in einem Teil dieser Erde leben können. wo die allermeisten von uns wirklich alles haben, was sie brauchen, wo wir in Frieden und Freiheit leben können, mit einem hohen Maß an Wohlstand. Du siehst aber auch die Dinge, die uns das Leben schwer machen, rein persönlich, aber auch die Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren oder in der großen, weiten Welt. So vieles haben wir nicht im Griff. Es gibt Dinge, die machen uns Angst, die machen uns wütend, verunsichern uns. Du bist da, oh Gott. Du bist bei uns und du bist für uns da. Ich bitte dich, dass du speziell heute Morgen denen nachher bist, die gerade auf einer schwierigen Wegstrecke sind. Ich bitte dich, dass sie das auf eine besondere und individuelle Weise erfahren können. Du bist da. Bitte dich, dass du sie stärkst, tief in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Seele, in ihrem Geist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, für die da zu sein, denen es nicht gut geht. Ihnen deine Liebe zu bringen, ihnen das zu sagen, was du ihnen sagen möchtest. Schenk uns auch in solchen Momenten ein gutes Urteilsvermögen. Hilf uns, die Stimme deines guten Geistes immer besser zu erkennen und von unserer eigenen zu unterscheiden. Ich danke dir für deine große Geduld und Barmherzigkeit, von der wir Tag für Tag leben. Du bist treu. Amen.